Sodom und Gomorra, der True Crime Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammad und irgendwas mit Medien Marc Land. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Sodom und Gomorra, dem Crime Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami.
Hallo lieber Marc.
Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. So, heute fangen wir ein bisschen anders an. Jetzt haben wir ja schon zwei Folgen im Kasten und die sind ja auch verfügbar. Und da haben wir ja schon über eine Menge Fälle gesprochen. Und dazu gibt es jetzt auch ein paar Updates, über die wir kurz sprechen wollen. Also, erster Fall, auch in der ersten Folge, der erste Fall war der von dem Verschwinden von Anna Walsh. Da hatten wir in der Folge selber angekündigt, dass es da im März jetzt ein Update gibt. Aber tatsächlich ist es so, dass die nächste Anhörung verschoben wurde auf April. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden, bis wir da neue Informationen bekommen. Dann gibt es aber ein ganz interessantes Update zu Madison Russo. Auch das ein Fall aus Folge 1. Das war die junge Frau, die vorgab, Krebs zu haben und dann auf so einer bei GoFundMe Spenden eingesammelt hat mit ihrem vermeintlichen Schicksal. Und die hat jetzt was gemacht, Sami?
Die hat ein Speedy Trial beantragt, beziehungsweise ihr Anwalt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dem Anwalt nicht besonders viel eingefallen ist zur Verteidigung. Und dann hat er eben sich mal auf dieses Schnellverfahren konzentriert. Das ist
Was ist das genau?
Ja, das ist in den USA ist ein Verfahren, was beschleunigt abgehalten wird. Ja, das gibt es in Deutschland im Übrigen auch. Das ist so ein Ausfluss aus der Verfassung, beziehungsweise bei uns aus den Grundrechten. Du hast natürlich auch ein Recht auf eine schnelle Verurteilung, beziehungsweise auf eine schnelle Verhandlung und einen schnellen Freispruch. Alles andere würde gegen deine Grundrechte verstoßen. Und wir geraten da mit unserem Rechtssystem, die Amerikaner genauso wie wir Deutschen, oft an die Grenzen, an die zeitlichen Grenzen. Und das hat jetzt der Anwalt irgendwie ausgekramt und gleich an den Anfang der ganzen Justizverfolgung von diesem Fall gestellt. Das kann man machen. Ich glaube nicht, dass aufgrund eines so verkürzten, schnellen Abhandlungsschemas irgendwie sich was ändert, aber wir werden sehen. Ich weiß nicht, was er damit bezweckt. Ich glaube, er hat wenig Ideen gehabt. Wenn man sich den Fall so anschaut, kann man das ja auch ein bisschen nachvollziehen.
Ja, interessant ist ja in dem Zusammenhang auch, dass sie genau einerseits diesen Speedy Trial verlangt, aber andererseits auch auf nicht schuldig plädiert. Also da wird es natürlich dann auch nochmal sehr spannend sein, zu sehen, wie versucht sie sich denn jetzt aus dieser Nummer rauszulavieren.
Ne? Ja, da bin ich auch gespannt, weil nicht schuldig kann ja eigentlich nur bedeuten, dass sie wirklich krank ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Krankheiten sie angeblich hat und wie sie die nachweisen möchte. Ja, wir werden sehen. Ne?
Ja. Wir werden sehen, und zwar im Mai ist der erste Prozesstag angesetzt, Mitte Mai, und auch da bleiben wir logischerweise dran und geben dann in einer der nächsten Folgen hoffentlich ein Update. So, und dann gibt's noch ein Update zu den Remos, beziehungsweise dem Juwelenraub in Dresden. Darüber haben wir in Folge 2 gesprochen. Da ist uns ein Artikel aufgefallen, das war wirklich, also dieses Bild alleine war schon so traurig fast, ja. Also du siehst also eine Gruppe von Menschen, ich würde mal schätzen, so 15 bis 20 Leute sind das, die in so einer Tiefgarageneinfahrt stehen und irgendwie ganz schön traurig reinblicken. So, und dann denkt man so, okay, worum geht's denn da? Und tatsächlich ist es so, wir erinnern uns, die Remos hatten ja bei diesem Juwelenraub in Dresden, hatten die ein Fluchtfahrzeug angezündet in einer Tiefgarage. Also in der Nähe von diesem grünen Gewölbe haben die dieses Auto abgestellt und dann sind sie mit einem anderen Auto geflohen. Und bevor sie geflohen sind, haben sie das Auto in Brand gesetzt, und zwar in dieser Tiefgarage. Und jetzt ist das ja schon ein bisschen her, das ist ja schon fast 3 Jahre her, die ganze Geschichte. Und seitdem konnte kein Auto mehr in dieser Tiefgarage parken. Jetzt ist das aber eine relativ große Tiefgarage. Es geht also das ist eine Tiefgarage, da geht es um einen Wohnkomplex von irgendwie über 150 Wohnungen. Also man kann sich vorstellen, dass das für viele Leute ein echtes Problem ist, dass seit diesem Tag, seit diesem Überfall, die das Auto da nicht mehr oder vielleicht sogar ihre Autos, können ja auch sein, dass sie mehrere Autos haben pro Haushalt, da einfach nicht mehr abstellen können. Und ja, das fand ich irgendwie nochmal eine ganz interessante Randnotiz, was so alles an so einem Fall auch dranhängen kann nochmal, ne?
Ich persönlich glaube ja, dass diese Tiefgaragenaktion gar nicht gemacht haben, um da irgendwie Menschen zu schaden oder anderen Menschen zu schaden, sondern die wollten natürlich ihre Spuren verwischen. Ob das geklappt hat damit, ist eine andere Frage. Die Technik ist da sehr, sehr weit fortgeschritten inzwischen. Die können Fingerabdrücke so ziemlich überall noch nehmen. Aber egal. Also was man allerdings sieht, ist auch ungeplante Dinge, wie jetzt dieses Anzünden des Fahrzeugs. Die denken eben, wir verwischen die Spuren, haben manchmal Auswirkungen auf die Bevölkerung, auf andere, die man eigentlich gar nicht treffen wollte. Und zwar sehr, sehr negative Auswüchse. Und ich möchte da auch mal hinweisen, gerade auf Opfer von Gewaltverbrechen. Die Täterinnen und Täter werden verurteilt, kommen ins Gefängnis. Wenn die irgendwie mitgenommen sind psychisch, dann kommt ein Psychiater. Wenn die eine Blinddarmentzündung haben, kommen sie sofort ins Krankenhaus und werden operiert. Die Betroffenen, die Opfer, die stehen mehr oder weniger alleingelassen da. Gerade auch mit eben diesen Schäden, die sie davon getragen haben. Und da hat sich in Deutschland dieser Weiße Ring mal gebildet. Hast du sicherlich schon gehört. Mitgegründet von Eduard Zimmermann, ne? Kennst du?
Ja, Ede Zimmermann. Ede
Zimmermann.
Von Aktenzeichen XY. Ja,
bei
klar,
euch
kenne ich.
Bei euch Fernsehleuten natürlich ein Begriff. Eine Legende des deutschen Fernsehens. Und der Weiße Ring hilft eben diesen Opfern. Und das machen die sehr, sehr gut. Und ja, ist immer eine Unterstützung wert. Was eben übrig bleibt jetzt aus unserer Sicht auf die Remos, die wollten ihre Spuren verwischen und haben da so richtig den armen Anwohnern eine mitgegeben und sicherlich nicht für ihre Beliebtheit gesorgt. Denn Parkplätze sind ja sowieso schon nicht sehr häufig dort. Und jetzt müssen die armen Leute auch noch ständig irgendwo anders parken, weil die Jungs ihr Auto da abgefackelt haben. Nicht gut.
Aber apropos Unterstützung von Menschen und so weiter, Hilfestellungen, auch Informationen, an der Stelle können wir vielleicht auch einfach mal kurz aufklären, woher wir beide uns eigentlich kennen. Wir kennen uns ja tatsächlich schon eine ganze Weile.
Das ist richtig.
Erzähl doch mal, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Willst du es erzählen?
Ja, ich kann es mal so erzählen aus meiner Sicht. Ich habe damals einen Anruf bekommen von dir und ich weiß noch genau, wo ich stand. Ich stand bei uns oben im Schlafzimmer und da sagte jemand, ja, hier ist Mark Land. Und ich habe irgendwie Nick Lang verstanden, ja, wie von, glaubst du, so hieß der, von Zurück in die Zukunft. Und ich dachte, wer ist das, ne? Und dann sagtest du in diesem Fall natürlich, du seist von einer Fernsehproduktionsgesellschaft und ihr plant eine Sendung mit einem Anwalt als Moderator. Das Ganze ist so ein bisschen aufgezogen wie versteckte Kamera. Das heißt, Menschen werden oder es werden Situationen heraufbeschworen, provoziert. Und wenn das Ganze dann eskaliert, dann kommt der Anwalt und klärt die Situation auf. Also wie zum Beispiel die erste Sendung ging um Autofahrer. Wir haben auf dem Supermarktparkplatz oder es war, glaube ich, ein Möbelhaus, haben wir einfach mal ein Auto zugeparkt. Aber so richtig voll zugeparkt. Und dann kam ein Lockvogel von uns, die hat dann da noch ein bisschen Salz in die Wunde gekippt, als dann der Eigentümer des Fahrzeugs kam und immer gesagt, ja, das geht doch nicht und was machen Sie denn jetzt und so. Und als der dann entschieden hatte, ich rufe jetzt die Polizei beziehungsweise lass abschleppen und als das dann so richtig hochgekocht ist und drumrum sich auch viele da mit eingemischt hatten, bin ich dann dazugekommen und habe eigentlich ganz interessante Fragen da aufgeworfen, wie zum Beispiel, abschleppen lassen ist ja das eine, aber wer zahlt das eigentlich, das Abschleppen? Da kann man jetzt schreien, ja derjenige, der da zugeparkt hat, ne? Aber gut, wer schießt das Geld vor? Ja, dass der am Ende vielleicht zahlen muss, dürfte relativ logisch sein, aber irgendeiner muss ja erstmal das bezahlen. Also wen es interessiert, wie sich das aufklärt, soll in die Sendung gucken. Also wir haben jedenfalls die Sendung dann gemacht, es waren 6 Folgen über den ganzen Sommer.
Ja.
Und schaue da immer noch mit Wehmut zurück, dass das nicht weiterging. Das war ein super Format, wirklich, was ihr da
Ja, es hat Spaß gemacht und es war halt auch so lebensnah, ne? Dass man einfach so Fragen beantwortet hat, die man so aus dem Stand in der Regel eben nicht beantworten kann. Ja. Ne? Ich erinnere mich auch an einen Fall, da haben wir in so einem Möbelhaus haben wir praktisch so eine Palette voller so Kaffeebecher aufgebaut und wollten der Frage nachgehen, was passiert eigentlich, wenn man als Kunde in so einem Laden so eine Palette umwirft, ja, und da, keine Ahnung, vielleicht hunderte Tassen zu Bruch gehen. Wer haftet dann eigentlich, ne? Und das weiß man, ich glaube, aus dem Stand können das nur wenige beantworten, denke ich mal. Und das haben wir halt dann auch mit der versteckten Kamera gemacht, ne? Das war dann natürlich wirklich auch unterhaltsam, weil es krachten immer wieder diese Türme da zusammen und die Leute waren dann ganz schön perplex und wurden dann aber auch von unserer Schauspielerin ordentlich angegangen, die als Verkäuferin fungierte. Und hat dann natürlich erstmal den Leuten gesagt, ja, das müssen sie bezahlen. So, und dann haben wir das ein bisschen eskalieren lassen und geschaut, wie weit können wir das treiben. Und dann bist du eben irgendwann eingeschritten und hast gesagt, Moment, ne, wir können das hier aufklären an der Stelle und können vor allen Dingen eben jetzt stellvertretend bei diesem Fall mal erzählen, wie ist eigentlich die Rechtslage. Also in der Tat, du hast recht, war ein super Format, fand ich auch toll, hat damals der WDR produzieren lassen. Und zwar war das der geschätzte Kollege Philipp Bitterling, liebe Grüße an der Stelle, der das beauftragt hat. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Der ist inzwischen beim SWR, also in deinem Sendegebiet.
Ja, hallo Philipp Arbeit. Bitterling. Der war toll. Wir waren ja mal zusammen Abendessen und so. Ich mag den wirklich gerne. Ja. Wegen des Regals in diesem Möbelhaus, das war wirklich ein großes Regal. Und deine Leute haben da so fantastisch das mit Servos, mit solchen ferngesteuerten Motörchen ausgestattet. Und wenn da jemand hingetreten ist an das Regal, konnten die das gesamte Regal zusammenkrachen lassen. Da waren dann 50 Tassen zu Bruch. Und einmal war es tatsächlich so, da kam diese eigentlich sehr hübsche Mitarbeiterin von euch, also Schauspielerin, und hat dann zu einem jungen Mann gesagt, was machen Sie denn da und so. Und dann schritt dessen Freundin ein. Lass meinen Mann, ich hau dir aufs Maul und was weiß ich. Und da ging es richtig ab. Und als ich dann rauskam, musste ich richtig rennen. Und dann ist die mir abgehauen und ich bin hinterhergerannt, hatte aber selbst Angst, dass die mich jetzt verkloppt und so. Also es waren wirklich Szenen teilweise, die sehr, sehr lustig waren. Also das werde ich niemals vergessen. Ja. Hallo Philipp Bitterling, können wir gerne auch für ein SWR mal machen.
Ja, das hast du schön gesagt. So, super. Also, auch da ein Haken dran. Jetzt wissen doch alle, woher wir uns kennen und der Kontakt ist nie abgerissen seitdem. Und ja, und jetzt gibt es die neue schöne Welt des Podcasts. Da gibt es ja schon eine ganze Weile, aber wir haben uns irgendwie eben entschlossen, da auch ein paar Geschichten beizusteuern. Und das tun wir jetzt.
Ja.
Legen wir los mit unserem ersten größeren Fall und das ist folgender. Es geht um die Mafia. Ja, also jetzt hat es bis Folge 3 gedauert, dass wir unserem Titel des Podcasts auch gerecht werden. Geht zwar erstmal nicht um die Camorra, aber um die Cosa Nostra. Also, konkret geht es darum, dass Anfang des Jahres, so titelt jedenfalls die Tagesschau, Italiens meistgesuchter Mafioso verhaftet wurde. Und zwar nach 30-jähriger Flucht. Was für eine Geschichte, ne? Also, Tagesschau berichtet, die italienische Polizei hat den meistgesuchten Mafioso des Landes und einen der Anführer der berüchtigten Cosa Nostra verhaftet. Matteo Messina Denaro, der Chef der sizilianischen Cosa Nostra, wurde von Spezialkräften festgenommen, wie die Carabinieri mitteilten. So, und jetzt muss man natürlich zu dem Mann ein bisschen was erzählen und warum ist der meistgesuchte Mafioso geworden, warum war der das? Und der war das vor allen Dingen, also der hat wohl eine Reihe von Menschenleben auf dem Gewissen, grundsätzlich mal. Und dann ist er aber auch einer der Hauptverantwortlichen für die Anschläge auf die Richter Falcone und Borsellino im Jahr 1992. Also das, ich bin ja auch schon so ein bisschen älteres Semester, das habe ich auch damals echt mitbekommen. Da wusste man immer, okay, diese Staatsanwälte und Richter sind wahnsinnig mutige Menschen, die sich so in diesem Kampf gegen die Mafia, ne, irgendwie diesem Kampf sich verschrieben haben und immer wussten, das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich. Und in dem Fall von diesen beiden Richtern war es dann tatsächlich so, dass die Mafia, die hat die einfach wirklich weggebombt. Ja? Also die haben dann im Fall von Falcone, war es wohl eine Bombe in so einem Abflussrohr unterhalb von der Straße. Und da haben die mit 500 Kilogramm TNT einfach ein Riesenkrater. Da haben sie einfach praktisch diese ganze Straße weggesprengt. Ja. Und da kam dann eben dieser Richter Falcone ums Leben und gleichzeitig auch seine Frau und noch drei Leibwächter. Und weil da macht es natürlich dann nichts mehr, ja, wenn da so eine Gewalt aufkommt, dass ne, da nützen ja, dann auch leider die Leibwächter nichts mehr. Also unglaublich. Und im selben Jahr, 1992, ich glaube, das war dann irgendwie nur ein paar Monate später, wurde dann auch ein Anschlag auf den Richter Borsellino verübt. Und auch da kam eine Bombe zum Einsatz. Allerdings war die diesmal nicht irgendwie in einem Abflussrohr unter der Straße deponiert, sondern in einem Auto an der Straße. Und auch da war die Gewalt dieser Bombe eben so groß, dass da Borsellino ums Leben kam. So. Also das, damit hat er sich dann auch sein lebenslänglich verdient und so weiter und war eben seitdem der meistgesuchte Mafioso des Landes und ist dann untergetaucht, 1992. Und jetzt wurde er verhaftet, 30 Jahre später. Das ist, finde ich, eh schon irre, ne?
Das ist eigentlich der absolute Hammer, dass man so lange in Europa untertauchen kann. Wenn man sich das überlegt, was das für den Einzelnen bedeutet, ne? Stell dir mal vor.
Vor allem ja nicht nur in Europa, sondern in dem Fall ja sogar auch tatsächlich in seiner Heimat, ne? Also auf Sizilien. Das ist ja auch nochmal, hat ja nochmal eine ganz besondere Qualität sozusagen. Ja. Und das wird auch interessant nochmal jetzt im Verlauf dieser Folge, wenn wir hier sprechen, weil dazu gibt es echt ganz interessante Erkenntnisse und Gedanken.
Ja. Also vorweg, wie funktioniert das mit dieser Suchmaschinerie? Die in Deutschland, in Italien auch, wird dann nicht zunächst mal nicht nach der Person an sich gesucht. Das heißt, so isoliert der und der wird gesucht, sondern das wird in alle Datenbanken eingespeist. Ja, das ist also zum Beispiel auf Grenzpolizei oder an der Grenze ist dann hinterlegt, der muss festgenommen werden. Dann wird das bei der Führerscheinstelle, bei der Ordnungswidrigkeiten, Behörden und so weiter überall hinterlegt. Das ist noch gar nicht so zentralisiert. Und das machen die so lange, bis er festgenommen ist. Wenn das nicht funktioniert oder auf europäischer Ebene gehoben werden muss, dann kommt Europol ins Spiel. Und die zentralisieren das dann so ein bisschen und hauen das eben auf europäischer Ebene raus. Und interessant ist, die haben jetzt eine Most Wanted Persons Liste. Also wie die Amis auch, ja. Die Amis, weiß gar nicht, wer da wird, glaube ich, diese Bitcoin Milliardärin gerade als Nummer 1 gesucht, die in Deutschland aufgewachsen ist. Egal, machen wir an anderer Stelle. Die Europol hat das auch. Ich kann dir aber nicht sagen, wer da jetzt der meistgesuchteste ist bei denen, aber kann man ja mal nachschauen.
Okay, naja, da wird wahrscheinlich der Denaro auch irgendwo geführt worden sein, schätze ich mal. Ja. Und wie ist es jetzt zu dieser Verhaftung gekommen? Also wir haben ja so ein bisschen recherchiert und es ist wirklich ganz interessant, wie die Kommunikation ablief. Denn natürlich, der Denaro hat ja irgendwie mit seinen Leuten auch kommunizieren müssen über diese Zeit. Aber jetzt ist es ja so, Smartphones und so weiter, ja. Also ich meine, du kannst ja heutzutage fast überall jeden irgendwie orten. Ja. Also wenn du mit so einem Smartphone unterwegs bist und du hast jetzt nicht alles so feinsäuberlich irgendwie deaktiviert, dann bist du ja relativ schnell zu finden. Also manchmal macht das ja sogar Sinn. Ich habe irgendwie so AirPods zum Beispiel, ne? Da gibt es diese Funktion hier Find My und so. Ja, dann kannst du die orten, wenn du die mal wieder verschusselt hast. Das ist ja eigentlich sogar ganz angenehm. Also sagen wir mal so, die Technologie kann auch helfen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Schwerverbrecher ist. Aber wenn man Schwerverbrecher ist, dann sollte man das tunlichst vermeiden, geortet zu werden. Und so schlau war der Denaro logischerweise auch. Und es ist jetzt so, und das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Also es gibt bei den Mafiosi so eine Art der Kommunikation. Das sind so ganz kleine Zettelchen. Also im Grunde wirklich so richtig, ne, ganz, ganz oldschool. Da werden dann ganz feinsäuberliche Notizen auf so winzigen Zettelchen gemacht. Das sind die sogenannten Pizzini. Und mit denen wird dann kommuniziert. Also das heißt, die gehen dann irgendwie von Hand zu Hand, ja. Und man weiß am Ende, weiß schon jemand, von wem diese Nachricht stammt, aber zwischendurch geht das irgendwie, nimmt das Irrungen und Wirrungen und so, das ist natürlich auch Absicht, ja, dass man gar nicht so genau weiß, von wem transportiert man eigentlich welche Nachricht gerade irgendwie und wo geht die am Ende hin. Und das ist ein sehr ausgeklügeltes System, das haben die wahrscheinlich über viele Jahrzehnte irgendwie kultiviert. Und so haben die im Grunde kommuniziert, also auch der Denaro hat, das ist also erwiesen, da ganze Menge an Notizen rausgehauen. Und De Naro hatte natürlich als Devise auch immer ausgegeben im Umgang mit diesen Pizzini, dass man die nach dem Lesen natürlich sofort verbrennt. Ja, ist ja auch klar, weil das ist natürlich im Zweifel, wenn das gefunden wird, natürlich ein wahnsinnig wichtiges Beweismittel.
Ja.
Und jetzt kommt De Naros Schwester ins Spiel. Also, denn die scheint sich da nicht immer dran gehalten zu haben. Spielte aber grundsätzlich eine ganz wichtige Rolle in diesem ganzen Konstrukt und in dieser Organisation. France 24 berichtet, dass schon im Dezember letzten Jahres die Polizei das Zuhause von Rosalia, das ist die Schwester eben, ja, mit Überwachungstechnik ausgestattet haben soll. Und dann wollten die angeblich was in so einem hohlen Stuhlbein verstecken, vielleicht ein Mikro oder so, weiß ich nicht. Und genau in diesem Stuhlbein haben die offenbar einen sogenannten Pizzino, also Einzahl Pizzino, gefunden. Und da drauf stand irgendwas, da ging es um eine medizinische Versorgung von jemandem, der offenbar Krebs hat. So. Und das war dann der Ausgangspunkt der Ermittlungen. Die abgehörten Gespräche von Angehörigen ergaben dann weitere Informationen, dass offenbar De Naro eben dieser Mensch war, der krank ist, und dass der an einem Darmtumor operiert worden sein soll.
Das war aber nur der Verdacht, ne? Sie waren noch nicht ganz sicher, dass der das ist. Sie dachten nur, das könnte um ihn gehen, glaube ich, ne? Also die hatten nur so den Hinweis, vielleicht ist er's. Also es blieb spannend bis zur Verhaftung, gell?
Ja, jetzt stell dir das mal vor, genau, jetzt stell dir vor, du kriegst irgendwie nach 30 Jahren, bist du so vermeintlich nah dran, ja, und denkst irgendwie, das könnte wirklich sein, dass der das ist, und es könnte wirklich sein, dass wir hier jetzt vielleicht die Chance haben, den zu bekommen, ne?
Ja.
Und da gibt's NTV zitiert hier einen Oberstaatsanwalt von Palermo, der nochmal berichtet, dass er eben ab diesem Moment wahnsinnig vorsichtig vorgegangen ist, ne? Weil der wollte natürlich nicht irgendwie, dass das jetzt zu dem Boss durchdringt und der dann irgendwie auf Nimmerwiedersehen verschwindet, sondern der sagte, also wir haben praktisch sehr genau versucht, das Netz dann enger zu ziehen. Wir haben im Internet nach Informationen über die Krankheit gesucht, wir mussten ermitteln, wo er zur Behandlung auftauchen könnte. Und berichtet auch, dass natürlich nur wenige Personen von den Ermittlungen informiert waren. Ne? Weil man weiß natürlich auch, dass die Mafia grundsätzlich wahrscheinlich irgendwie ganz gut vernetzt ist, auch in, auch in Ermittlungskreisen möglicherweise.
Ja, das ist richtig. Was du vorhin angesprochen hast, ist ja tatsächlich so, dass sich das Ganze wie so ein Trichter, ne? Also die Technik ging weiter, dann kam das Internet. Als 92 war das Internet in den völligen Kinderschuhen, da ist er wahrscheinlich noch offen rumgerannt. Ich weiß noch, dass ich damals mit Anfang 20, wenn ich Verspätung hatte mit der Deutschen Bahn, was manchmal passierte, habe ich mir dann an den Schaufenstern Ausdrucke angeschaut, diese Terroristen werden gesucht und was weiß ich. Es gab nichts Vernetztes mit Internet und nichts. Ja. Also der war, glaube ich, damals noch viel, viel freier, als sich das dann langsam mit dem Internet hochentwickelt hat, wurde sein Spektrum immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und aber diese Kommunikationsstruktur mit diesen Zettelchen, die blieb natürlich gleich und die wurde auch immer besser eigentlich, wenn man sich das überlegt im Hinblick auf die Handy-Abhörmöglichkeiten, auf die Ortungsmöglichkeiten und so weiter. Das ist mit Sicherheit ein System, um dem so ein bisschen zu entgehen. Ne? Nichtsdestotrotz war es dann durch einen Zufall, glaube ich, eher. Ne? Sind die dem sehr schnell auf die Spur gekommen, nachdem sie eben die Wohnung verwanzen wollten. Ne? Also.
Ja, ich glaube, das braucht dann immer auch eine Portion Glück am Ende auch, damit es dann gelingen kann. Und es wäre auch fast gescheitert, denn es war wohl so, dass ein Carabinieri aus dem Ort, in dem man ihn später auch festgenommen hat, dass der berichtet hat, den gesehen zu haben. Und den hat man dann, da hat man das offiziell als Fehlmeldung dann auch klassifiziert und gesagt, nee, das war nichts und so. Natürlich war der das. Ja. Ja? Also der hatte den wirklich gesehen, aber das wäre halt fast, die wollten natürlich, um jetzt diese Ermittlungen nicht zu gefährden, weil man sagte, nee, wir wissen noch nicht, wo der wohnt, wir wissen noch dazu wenig, als dass wir jetzt irgendwie, als dass wir jetzt hier irgendwie zugreifen können.
Ja, und, völlig unabhängig von den Ermittlungen. Also, das war unabhängig von den Ermittlungen. Also der ist da wahrscheinlich durch seinen Ort gelaufen, richtig, und hat gesagt, das ist doch der, den wir suchen, seit 30 Jahren. Also er wusste gar nicht, dass die schon ganz nah dran waren, hat mit seiner Sichtung fast das ganze Prozedere ruiniert. Ne? Das war nochmal knapp.
Das kann er natürlich nicht wissen, aber und natürlich ist das ehrenhaft, dass er das berichtet und meldet, aber in dem Fall war es wohl ganz schön, war das natürlich dann irgendwie ein Risiko. Aber es ist nichts passiert. Das war alles dann irgendwie fein. Und ich habe dann nochmal in einem Artikel gelesen, wie es weiterging, und zwar die Neue Zürcher Zeitung hat das nochmal ein bisschen näher auch beleuchtet. Also die hatten sich praktisch jetzt an dieser Krankheitsgeschichte ja abgearbeitet und haben gesagt, okay, wir wissen jetzt, dass dieser Mann offenbar der hat sich offenbar operieren lassen, der hat eine ernsthafte Erkrankung, nämlich einen Darmtumor. Und jetzt ging praktisch die Suche los, also wo ließ er sich operieren, unter welchem Namen möglicherweise. Und die Zürcher Zeitung hat das nochmal ein bisschen aufgeschrieben und hat gesagt, also in Italien gibt es jährlich über 43.000 neue Fälle von Darmkrebs. So, jetzt musst du ja, das ist sozusagen 43.000, aus denen gibt es dann den einen, der wahrscheinlich Denaro ist, und wie kriegst du den jetzt, ne? Und sie haben also dann angefangen, Patientendaten auszuwerten, mit einem klaren Fokus natürlich auf Sizilien. Und so wurde dann die Liste der in Frage kommenden Personen irgendwie kleiner und kleiner. Und irgendwann ist den Ermittlern der Name Andrea Bonafede aufgefallen. Denn das ist der Name des Neffen eines der engsten Komplizen von Messina Denaro. Mhm. So, und da haben sie gedacht, okay, da haben wir was. Und und tatsächlich ist es wohl so, dass ein Mann namens Andrea Bonafede sich in der Klinik in Palermo wegen Darmkrebs operieren ließ. Und da war natürlich dann relativ klar, okay, also der echte Bonafede, das konnte man nachweisen, war zu der Zeit gar nicht dort. Ja, das haben sie an Handydaten irgendwie rausgefunden. Und insofern war denen klar, dass Bonafede offenbar jemandem und eben mutmaßlich dem Denaro seine Identität geliehen hatte. Also das ging dann relativ schnell weiter, denn als jetzt wussten sie also, okay, wir wissen, wo der behandelt wird, wir wissen unter welchem Namen, und jetzt haben die sich im Grunde auf die Lauer gelegt und gewartet, bis Denaro alias Bonafede für eine Chemotherapie zu einem Termin erscheint. Und als der gerade irgendwie auf das Ergebnis vom Covid-19-Test wartete, war ein in zivil gekleideter Beamter schon in der Schlange auch und hat gehört, wie sich der Denaro als Bonafede da angemeldet hat. Ne? So, dann ist er eben aus der Klinik rausgekommen, um aufs Ergebnis zu warten, und dann, das war der Moment des Zugriffs. Ja. Die Neue Zürcher schreibt, 7 Ermittler umzingeln den Boss und ihr Kommandant fragt, wer bist du? Und der Boss, der sich der Aussichtslosigkeit eines Fluchtversuchs bewusst wird, sagt, ich bin Matteo Messina Denaro. Und das ist ganz, packen wir auch in die Shownotes, es gibt nämlich dazu tatsächlich eine Tonaufnahme, das hat jemand aufgezeichnet.
Ja, interessant.
Und er hat also irgendwie sowas gesagt wie, sie wissen doch wer ich bin, und dann hat er seinen Namen gesagt.
Komisch, ganz oft so, ne? Also man muss ja auch wirklich sagen, ne? Der hat einiges auf dem Kerbholz, insbesondere Morde und so weiter, oder zumindest einen Auftrag gegeben, mutmaßlich, will dem nicht vorgreifen. Mhm. Allerdings ist es ganz oft so, dass diese ganz schlimmen Psychopathen, Verbrecher, wie auch immer, wenn sie dann festgenommen werden nach einiger Zeit, sagen sie sofort ihren richtigen Namen, ne? Also, dass selbst aus dem Dritten Reich damals in Südamerika, haben sie doch auch mal die Israelis haben doch den Eichmann festgenommen dort endlich vors Gericht gestellt, und der hat auch sofort seinen Namen gesagt. Also die haben den da festgenommen und hat sofort, wer sind Sie? Und dann, ja, ich bin Adolf Eichmann. Komisch, also dass die dann, ja, wahrscheinlich wissen sie genau, wenn sie jetzt da festgesetzt werden, dann ist die Identität auch geklärt. Ne? Das wird wohl so sein.
Okay. Ja, aber apropos Identität, das ist echt ganz interessant. Also, der Denaro ist ja als unter diesem Namen Andrea Bonafede immer in der Klinik gewesen. Und das hat er offenbar eine ganze Weile gemacht. Also die Seite Südtirol News hat einen Artikel veröffentlicht, in dem da nochmal so ein bisschen näher drauf eingegangen wird, auf diesen Andrea Bonafede. Mhm. Und die Zeitung mutmaßt, dass er ein sogenannter vertraulicher Ehrenmann war. Mhm. Also Ehrenmann ist grundsätzlich natürlich ein Begriff aus der Mafia-Welt, den man kennt, aber, und ich glaube speziell von der Cosa Nostra, aber vertraulicher Ehrenmann ist, glaube ich, sozusagen der Zusatz, dass das jemand ist, der auch nicht in der ganzen Organisation bekannt ist, sondern eben nur bestimmte Kontakte pflegt innerhalb der Organisation, sodass also praktisch jemand wie so ein Mafia-Boss Denaro da einen sehr exklusiven Zugriff auf den hatte und sicher sein konnte, dass ihn da keiner verrät, weil das gar nicht so weit ging. Ja. Also die wussten gar nicht, viele wussten nicht von der Existenz von ihm, was der da gemacht hat. Und tatsächlich war es offenbar eben so, dass der dem Denaro schon vor 2-3 Jahren praktisch seine Identität so übergeben hat, ja, in Form von du bekommst meinen Ausweis. Und hat dann, konnte der Denaro eine ganze Menge mit diesem Namen anfangen. Also der hat dann praktisch ein Bankkonto eröffnet mit dem Namen und so weiter. Und das ist natürlich irre, ne, dass sich jemand, der halt so gesucht wird und so, ja, dann doch irgendwie vermeintlich frei bewegen kann. Der hatte dann, da wurde ein Auto gekauft auf den Namen, da wurde eine Wohnung gekauft auf diesen Namen. Und all das war aber dann immer, da steckte tatsächlich dann immer der Denaro dahinter. Das finde ich schon echt bemerkenswert.
Ja, gerade auch wenn du dir überlegst, du gibst deine Identität einem Obermafiosi und der lebt dann ein paar Jahre gut mit deiner Identität, da würde ich mir dann langsam mal Gedanken machen, ob der nicht auch mal auf die Idee kommt, dass du eigentlich als Identitätsgeber nur noch störst, ne? Und wenn du weg wärst, wäre ja auch nicht so schlecht, ja. Aber egal, ja. So ist es halt.
Ja, naja, man könnte das in der Tat denken, dass das vielleicht auch ein gewisses Risiko ist, dass man praktisch immer noch da ist. Ne? Ja. Aber jetzt hat man, also man hatte ihn verhaftet und dann ist die Polizei, es gab mehrere Verstecke, aber ich habe ein Video gesehen von einem Versteck, da ist die Polizei einmal so mit so einem Handy durchgelaufen. Und das ist wirklich, also der Look war eher so Studentenbude, das fand ich jetzt wirklich, ne, man würde sich ja vorstellen, dass das irgendwie wie so ein kleiner Palast vielleicht ist und so, ja, aber das überhaupt nicht, also eher so eine, ja, so ein Unterschlupf, würde ich mal sagen. Mhm. Aber grundsätzlich waren da schon so ein paar Sachen von Wert auch drin, also der war jetzt irgendwie kein Kostverächter, ne, da gab es dann irgendwie Zigarren und Schmuck und Parfum und Markenkleidung und solche Geschichten. Aber was ich besonders bemerkenswert finde, ist, im Wohnzimmer hing ein Bild von Al Pacino in seiner Rolle als Michael Corleone aus Der Pate. Und dann auch noch eins von Marlon Brando als Don Vito Corleone aus demselben Film. Also das finde ich wirklich total irre. Ja. Außerdem war dann irgendwo, da hatte ich auch noch ein Foto gesehen, so ein Kühlschrankmagnet von Brando als Corleone. Sich so ein Ding da irgendwo rangebeppt. Ja. Und ist das nicht absurd? Ja, wie lässt sich das psychologisch erklären? Ist das so eine Art Legitimation der eigenen Kriminalität durch die Gleichsetzung mit so Filmhelden? Ja. Weil das ist ja eine Art von Glorifizierung irgendwie, der man ja selber offenbar erliegt. Also ist das, jetzt eine konkrete Frage nochmal an dich, Sami, ist das irgendwie etwas, was man bei Kriminellen irgendwie öfter beobachten kann? Machen die das, um sich irgendwie ihr eigenes Gewissen zu beruhigen oder wie ist das?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, das ist eben das Selbstbild, was er von sich inzwischen hat. Wenn du mit dieser Schuld lebst, letztlich, die du dir aufgeladen hast durch deine ganzen Taten, dann, wenn du nicht vollständiger Psychopath bist, also Psychopath bedeutet ja letztlich, dass du dahin in diese Richtung auch keine Gefühle und kein Mitleid empfinden kannst. Wenn du also nicht vollständig mitleidlos bist, dann lädst du dir so viel auf den Rücken, dass das sicherlich sein kann, dass das deine Strategie ist, um da überhaupt mit zurechtzukommen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja ziemlich cool, was ich mache. Ist natürlich nicht cool und ist natürlich nicht gut. Und das kommt tatsächlich auch öfters vor. Also das sieht man gerade bei so Massenmördern und so weiter. Die haben dann ein Selbstbild von sich, was auch immer eine gewisse Entschuldigungsstrategie beinhaltet. Und das kann durchaus natürlich auch ein Filmheld sein. Also Ich fühle mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wie James Bond, aber das liegt jetzt an meinem. Ja. Du sollst lachen, wenn ich sowas sage, aber du irritierst mich, wenn ich sage, ich sehe aus wie James Bond. Okay.
Nee, da ist ja nicht zu lachen, das ist ja einfach so.
Bin ja mit meinen 1,68, bin ja Mini-Bond.
Ja, gut.
Mini-Bondi.
Ja, gut, das ist aber keine Frage für eine ermittlungstechnische Exzellenz, sage ich mal.
Nee, das ist mit Sicherheit. Ja.
So, also insofern. Sami 007. Also, pass auf. Weiter geht's in Sizilien. Nochmal auch zu dieser ganzen mafiösen Psychologie. Also, es gibt einen spannenden Artikel bei Euronews.com. Die haben eine Professorin für, halte ich fest, Kriminalität und organisiertes Verbrechen von der Universität Essex dazu befragt. Also erstmal wusste ich gar nicht, dass es so eine Professur gibt, finde ich total spannend. Und natürlich ist es so, dass die diese Professorin aus Italien stammt, denn die hat sich da sehr, sehr intensiv mit der Mafia beschäftigt. Und sie sagt auf die Frage, warum Mafiosi oft in oder in der Nähe ihrer Heimat gefasst werden, sagt sie, für Generationen von Mafiosi gilt, dass die soziale Anerkennung wichtiger ist als Geld. Das ist ja auch so ein bisschen, deswegen vielleicht auch so ein bisschen, ne, diese hier Marlon Brando und so.
Ja.
Es ist, sagt sie, eine Frage von Stolz. Wenn du fliehst und dein Territorium verlässt, verlierst du deine Reputation.
Mhm.
Und das ist Teil des, Anführungsstriche, Mafia-Lifestyles. Und hinzu kommt, dass woanders erst ein schützendes Netzwerk aufgebaut werden muss und das ist kompliziert und kostspielig. Und deswegen, sagt sie, ist die Bindung zum Kerngebiet so wichtig.
Ja.
Ja, und die wird auch geschaffen, indem man Angst schürt, also zum Beispiel durch Schutzgelderpressung. Dann bist du natürlich in so einer Art geschützten Habitat, weil natürlich keiner riskieren will, sich mit dir anzulegen, weil dann gefährdest du im Zweifel dein eigenes Leben.
Ja.
Und sie sagt auch noch, dass auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass wenn man Gebiete aufgibt, auch Macht verliert und vergleicht das mit Drogenschmugglern.
Hm.
Das ist ja auch klar, ja. Also wenn du sagst, ich mache jetzt eine Drogenroute zum Beispiel dich, dann ist der Nächste aber schon direkt hinter dir und übernimmt das gerne, ja.
Ja. Und Familie also, ist ja auch so wichtig, dass die Familie dort ist, ne? Also und die Familie ist im Zweifel relativ groß, ja? Also da ist ein bisschen wie bei uns in Jordanien, ne? Das war die Mama hat 10 Kinder und dann hast du halt auch 25 Onkels und alle von deinem Clan, ne? Und das gehört zur Struktur natürlich dazu. Und jetzt gehen wir woanders hin, dann musst du erstmal Remo-mäßig da Vollgas geben, damit das innerhalb von 2 Generationen wieder aufgebaut ist. Ne?
Ja, ist nachvollziehbar. Was auch bemerkenswert ist, also jetzt haben wir ja, ne, also der wurde sozusagen da festgenommen, wo er im Grunde auch die letzten 30 Jahre gewirkt hat in seiner Funktion als Mafiosi. Mafioso, ich komme da immer durcheinander. Und ich finde das auch bemerkenswert, dass er sich ja sehr, also das ist ja belegt, dass er sich in der Stadt, in der er da war, auch relativ offen bewegen konnte. Ja, also die Polizei hat bei ihm zu Hause Rechnungen, also Quittungen von Restaurants gefunden. Zeugen sagten, dass der auch in den Supermarkt, dass man den auch in den Supermärkten gesehen hat und so. Jetzt unterstelle ich nicht, dass die immer wussten, wer das ist, ja, aber nachdem man ihn verhaftet hatte, haben wahrscheinlich viele gesagt, ach so, der war doch hier bei uns auch immer überall im Supermarkt und so weiter.
Ja.
Also es ist also klar, dass es natürlich immer auch Menschen gegeben haben muss, die genau wussten, dass der sich da bewegt und wer das ist.
Ja.
Und das finde ich schon irre,
ja,
wie das sein kann, also wie das funktionieren kann. Überleg mal, ne?
Ja.
In so einem kleinen Ort da irgendwie und dann ist der 30 Jahre, ist der, ob der jetzt 30 Jahre da war, weiß ich nicht, aber dann ist der 30 Jahre einfach letztendlich da, wo er am meisten gesucht wird.
Ja.
Also wie so im Zentrum des Orkans oder des Auges, weißt du, dass du das im Auge des Orkans, wo dann Ruhe herrscht. Ich weiß es nicht, ich finde das wirklich Wahnsinn.
Würde mich mal interessieren, ob die den in London zum Beispiel, da wissen wir ja, dass alles kameraüberwacht ist. Das ist unfassbar. Also in London, das geht nach englischem Recht, die Stadt ist ziemlich sicher, weil alles mit Kameras überwacht wird. Andererseits sind natürlich deine Grundrechte dadurch etwas eingeschränkter, als bei uns wird das ja auch diskutiert. Und es würde mich einfach nur interessieren, hätten die den bekommen? Ich denke ja, weil die Technik ist so weit fortgeschritten, dass sie über die Gesichtszüge, die Gesichtsmerkmale die Leute rausfiltern können. Das heißt, wenn der irgendwo gefilmt wird und die geben das in diesen Computer ein, wir wollen den Kerl haben mit den und den Merkmalen, dann spuckt der Computer aus, ey, der geht da gerade in den Supermarkt, ne? Supermercado.
Kann sein. Das kann sein. Ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich noch ein bisschen anders, dass man erstmal Anhaltspunkte brauchte. Wo ist der überhaupt irgendwie? Dass wir ein Suchgebiet haben und dann sind sie übers Suchgebiet gegangen. Also ich habe auch ein Foto gesehen, das war so ein Still von einer Überwachungskamera. Und da war er nämlich mit diesem Auto, zu dem ihm Bonafede verholfen hatte, irgendwie unterwegs, weil der betraf wohl regelmäßig so ein Ehepaar auch da irgendwie, die natürlich auch verbandelt sind mit der Mafia und so, heißen auch Bonafede und sind auch verwandt mit dem anderen, aber so, die sind ja, wie du sagst, ne, große Familie. Und da gibt es eben genau so ein Bild, also als sie wussten, wo sie suchen müssen, haben sie dann auch die Puzzleteile zusammengefügt und haben den dann auch immer wieder natürlich gesehen und so und haben aber auch immer noch auf den richtigen Moment gewartet, wo man ihn dann, wo man ihn dann am besten irgendwie dingfest machen konnte. So, jetzt haben wir ja eben gesagt, das wollte ich noch eine Geschichte noch, weil das auch in der Neuen Zürcher stand, die sich auch echt eingehend damit beschäftigt haben. Nochmal, was diese psychologische Komponente angeht, ne? Also dieses, wer sind denn eigentlich die Guten? Ja, wir sind doch die Guten. Da gibt es einen Artikel des Schweizer Journalisten Luzi Bertin. Und der hat im Grunde nochmal von einer Notiz auch berichtet, die wohl von Denaro kommt. Und da heißt es folgendermaßen: Wir wurden verfolgt, als ob wir Schurken wären. Wir wurden behandelt, als gehörten wir nicht zur menschlichen Rasse. Wir sind zu einer ethnischen Gruppe geworden, die ausgelöscht werden soll. Und doch sind wir Kinder dieses sizilianischen Landes, die es leid sind, von einem zunächst piemontesischen und dann römischen Staat überrannt zu werden, den wir nicht anerkennen. Wir sind Sizilianer und wir wollten es bleiben. Mhm. Also das ist irre, ja, wenn man, also in was für einer Gedankenwelt die sich da bewegt haben, ja, und dieser Journalist schreibt eben, also er sagt, was dieses Zitat belegt, ist, dass selbst die Mafia eine größere Erzählung braucht, also ein Mythos, ja, einen höheren Sinn, um ihr eigenes Tun zu rechtfertigen und um sich Rückhalt bei den Leuten zu sichern. Und der Rückgriff auf eine vermeintlich sizilianische Identität gehört offenbar dazu. Das ist ja schon fast, ne, das ist ja fast politisch.
Ja, die fühlen sich als Freiheitskämpfer. Verrückt. Ja, ne? Also oder als Kämpfer für die Freiheit, dass sie der Gesellschaft letztlich schaden, das kommt denen gar nicht in den Sinn. Und ja, wenn du mit denen diskutierst, wirst du da mit Sicherheit auch auflaufen. Ich glaube, die denken das auch wirklich, logischerweise. Das ist bei denen in die Persönlichkeit mit eingegangen. Sonst kannst du so wahrscheinlich auch nicht leben. Denn diese brutalste Gewalt, das muss man sich ja vor Augen halten, hat eben relativ wenig mit den Filmen aus Hollywood zu tun. Ne? Aber ja, haben wir besprochen und da spürt man das an der Stelle vielleicht nochmal genau, was da abgeht.
Und dann auch, und was dazu passt ist, also die Schwester, über die wir eben ja kurz gesprochen haben, Rosalia, ne? Mhm. Oder Rosalia, ich weiß nicht genau, wie man spricht, Rosalia vielleicht, die sich also auch um diese ganzen Geschäfte ja gekümmert hat, die hat dieses ganze, die war praktisch Finanzministerin offenbar dieser Organisation und die wurde ja auch festgenommen inzwischen. Ja, und bei der hat man in der Wohnung ein großes gerahmtes Porträt von ihrem Bruder gefunden. Gibt es auch ein Foto davon, können wir gerne in die Shownotes packen. Und das ist ein verfremdetes Fahndungsbild von dem Bruder. Also das ist wirklich noch aus den 90ern. Und da hat dann irgendein Künstler so eine Krone, ja, so eine goldene Krone draufgepackt auf den Kopf. Ja. Also alleine, also diese, das ist ja wirklich total irre.
Ja, das ist lustig ist, dass das eben ein Fahndungsbild war, ne? Ja, gut, andere Bilder gab es wahrscheinlich nicht, aktuelle.
Ja, aber auch das ist ja eine Botschaft. Das ist so, ja, der ist einfach, weißt du, der ist nicht zu finden. Der ist wie so ein Geist. Ich glaube, dass da schon auch, dass das jetzt nicht aus der Not geboren ist, dass sie genau dieses Bild genommen haben, weil die Schwester hätte ja im Zweifel vielleicht noch andere gehabt. Aber dieses Fahndungsbild, das ist ja wie so ein Affront, ja, dass man wirklich sagt, so, hier, schaut mal, den König, den kriegt ihr niemals. Ja. Das finde ich, das ist schon echt irre. Also, das zum Thema Denaro. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Ich weiß natürlich auch nicht, wie krank ist der, ne? Also, das kann natürlich auch sein, dass der einfach auch, vielleicht auch ein bisschen erschöpft auch dann war von seinem Leben und so, ja. Und vielleicht wer weiß, ne? Vielleicht hat er einfach gesagt, so, okay, jetzt ist es soweit, jetzt wundert mich nicht, wenn jemand kommt und mich mitnimmt.
Ja, wer weiß, vielleicht so, ist auch, aber zum Abschluss, vielleicht ist es für ihn auch eine Erleichterung. Wenn du so lange auf der Flucht bist, ne? Dann sagst du vielleicht irgendwann, ich will das nicht mehr, ne? Und ja.
Vielleicht wird er jetzt sogar auch medizinisch besser versorgt als vorher, ne? Weil ich meine, also ne, das war, kann ja auch sein,
mit Sicherheit.
Das ist jetzt irgendwie, jetzt wo klar ist, er ist es und so weiter, jetzt muss er eben kein Versteckspiel mehr spielen.
Ja.
Wir wissen es nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Jahr 2023 irgendwie erstmal kein so besonders gutes für die Mafia ist, denn es gab neben Denaro noch ein paar andere Festnahmen von Großkopferten. Und zwar gerade jetzt erst im Mitte März wurde eine 71 Jahre alte Mafia-Chefin von der Camorra verurteilt. Also ne, Sodom und Camorra, jetzt macht's wieder Sinn. Zu 12 Jahren und 8 Monaten. Also die Gute ist dann, wenn sie dann irgendwie aus dem Gefängnis rauskommt, ist sie dann schon fast irgendwie Mitte 80. Mhm. Das ist auch heftig. Aber die hat man wegen Beteiligung, also die hat man verhaftet vor 2 Jahren.
Ja.
Da wollte sie wohl ihre Tochter in Spanien besuchen. Die saß auch schon in der Vergangenheit irgendwann schon auch mal im Gefängnis. Das ist eine richtig gefährliche Frau offenbar. Und die hat man dann verhaftet, weil sie irgendwie wollte sie ihre Tochter in Spanien besuchen und dabei hat man sie irgendwie erwischt. Mhm. Und jetzt hat man sie eben schuldig gesprochen, Beteiligung, kriminelle Vereinigung, Erpressung und irgendwie diverser Gewalttaten. So, aber das ist ehrlich gesagt eher nur so eine Randnotiz, ne, im Sinne von, da ist eine ganze Menge gerade, bewegt sich viel in dieser Mafia da werden gerade sehr viele verhaftet. Es gab sogar noch einen Fall, ein Mafioso, der sehr, sehr lange auf der Flucht war, nämlich 16 Jahre, Edgardo Greco. Und der soll geholfen haben, 1991 zwei Brüder zu Tode geprügelt zu haben. Also in so einem ähnlichen Zeitrahmen war das wie bei dem Denaro. Die Leichen wurden hier nie gefunden und trotzdem wurde Greco zu lebenslanger Haft verurteilt in Abwesenheit. Der tauchte unter. Und wie man jetzt weiß, ließ er sich 2014 in Frankreich nieder, wo er unter falscher Identität in einem italienischen Restaurant arbeitete.
Wahnsinn.
So weit, so gut. So, aber dann hat er sich da irgendwie so wohlgefühlt in diesem Ort, dass er 2021, also vor 2 Jahren, sein eigenes Restaurant da eröffnet hat. Und irgendwie war er wahrscheinlich so da auch irgendwie integriert und so und hat seine Vergangenheit fast schon irgendwie zur Seite geschoben, dass er auch sich sogar hat ablichten lassen. Hier, schaut mal, ich bin der so und so und ich habe jetzt ein Restaurant hier aufgemacht, ein eigenes und so weiter. Und das ging halt nicht gut, ja.
Mit einer kleinen Beschreibung seines bisherigen Lebens, ne? Das ist der neue Pächter. Und dann haben die ja gesagt, er kommt aus Italien und alles gut. Und dann hat er sich in Saint-Étienne oder was das ist, niedergelassen. Der sieht übrigens auch ziemlich, ziemlich heiß aus. Ne? Wenn man ein Foto, kann man ja abrufen wahrscheinlich. Der hat also Sonnenbrille da.
Können wir in die Shownotes packen, ja. Ja,
mach das rein, weil das sieht abgefahren aus. Ja, mit so 3-Tage-Bart, richtig tralala. Also ja, da würde ich auch wirklich nur Pizza bestellen und mein dummes Gerede mal kurz lassen bei dem.
Ja, so meinst du, sollte man nicht so immer keine falschen Worte.
Ja,
okay. So, ja, das waren jetzt eine Menge Informationen zum Thema Mafia. Ich glaube, dass uns auch das Thema immer wieder begegnen und beschäftigen wird. Ne? Also auch nicht zuletzt deshalb, weil wir natürlich auch wissen wollen, was passiert jetzt zum Beispiel mit so einem Denaro, ne? Also wenn der jetzt nicht stirbt, weil er so krank ist, dann ist ja auch die Frage, gibt es da jetzt nochmal eine offizielle Verurteilung oder nimmt man im Grunde die es ja schon gibt? Also letztendlich ist, glaube ich, allen Beteiligten an der Stelle klar, dass der, wenn nicht irgendwas Wahnwitziges passiert, vermutlich das Gefängnis nicht mehr verlassen wird. Ne? Aber auch da halten wir auf dem Laufenden und wie gesagt, ich glaube, dass das Thema uns immer wieder streifen wird und beschäftigen wird. Lieber Sami, das war eine spannende Folge heute. Wir haben ein paar Updates geben können und wir haben uns ausführlich mit der Mafia beschäftigt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Da kann man ja schon mal spoilern. Da wird Sex auch eine Rolle spielen. Das betone ich deswegen so, weil ich habe das gerade in einem Podcast von Micky Beisenherz gehört. Apokalypse und Filterkaffee. Der hatte Tommy Schmidt zu Gast. Und Tommy Schmidt hat gesagt, der macht ja gemischtes Hack mit dem Felix Lobrecht zusammen. Mhm. Und er hat gesagt, immer wenn wir das Wort Sex in den Titel nehmen, von der Folge, dann hören uns auch Leute, die uns sonst nicht hören. Und sie gewinnen irgendwie Zuhörerinnen und Zuhörer dazu. Und das, naja, da auf den Zug springen wir natürlich ganz, springen wir natürlich sofort auf. Ja. Ist doch klar, oder?
Ja, ich könnte es auch in meinen Künstlernamen aufnehmen. Das Wort Sex. Ich war zuerst schockiert.
Da hätte das in jeder Folge.
War er nicht abgesprochen?
Das in jeder Folge.
Ja. Und dann sagt der Marc plötzlich Sex. Ich denke, was erzählt er mir jetzt? Ja, aber ist eine gute Idee. Nehmen wir auf.
Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die ist ja geklaut. Und das machen wir auf jeden Fall auch. Also nächste Folge, Spoiler, Sex spielt eine Rolle.
Ja.
Lieber Sami, vielen Dank für dieses Mal. Und ich sag mal, bis ganz bald.
Ja, vielen Dank, Marc. Und ich bin immer noch am Überlegen, in welche Geschichte das ist, in der Sex vorkommt. Aber wir werden sehen. Ja, bleibt spannend.
Das werden wir sehen. Lass dich überraschen.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.